Herr Professor Schmuck, Sie haben, ich hoffe, Sie hören mich jetzt so gut in der Lautstärke, ja. Sie haben ein interessantes Forschungsgebiet, nämlich Sie forschen darüber, wann die Menschen, ich sag's mal salopp, glücklich und zufrieden sind. Ja. Was sind denn die Voraussetzungen dafür?
Voraussetzungen, um glücklich und zufrieden zu sein? Naja, das sind zum einen, dass Ihr Körper im Gleichgewicht ist, dass Sie die richtigen Dinge essen, zum Beispiel. Das ist aber nur die Basis. Wenn das in Ordnung ist, wenn das okay ist, dann kommt die psychologische Seite und darüber hinaus natürlich noch die ethische und die, ja, die Philosophie im weiteren Sinne spielt auch mit rein. Also das heißt, Leute, Menschen, die, wie ich es vorhin erzählt habe, die gemeinschaftliche Ziele haben, die sie in ihrem Leben verfolgen, also die nicht auf ihr Ego, sondern auf die größere Gemeinschaft gerichtet sind. Und auch Leute, die oder Menschen, die ökologische oder biosphärische Lebensziele haben, die haben eine größere Chance, glücklich zu werden, glücklich zu sein, glücklich zu leben, in Balance zu sein, verglichen mit Menschen, die ego-orientierte Ziele haben, Ruhm, Geld, materieller Besitz, also private Dinge, die das eigene Ego praktisch beglücken mögen, die haben nicht so gute Chancen. Das ist ein Ergebnis von jahrzehntelangen Studien, die ich zu dem Thema geführt habe. Und ich habe auch mal den bekanntesten Psychologen, den es weltweit gibt, oder den meist zitierten Psychologen gefragt. Der heißt Albert Bandura in den USA. Ich habe ihn gefragt, lieber Albert, wie ist denn das mit den Millionären da in Palo Alto? Sind die glücklich? Da hat er mich angeschaut, kurz überlegt, gekrien und gesagt, na, ich kann dir nur sagen, oder ich möchte dir nur sagen, die haben einen höheren Drogenkonsum als der Durchschnitt hier. Also, sprich, geht in die gleiche Richtung.
Leben wir in einer Gesellschaft, in der ja materielle Dinge sehr hoch angesiedelt werden und auch als Wert gehandelt werden. Also wer beruflich Erfolg hat, wer viel Geld hat und so weiter. Es gab mal diese Werbung, wo es dann hieß, mein Haus, mein Auto, mein Schiff und so. Ja. Ist das eine Gesellschaft, in der wir leben, die uns unglücklich macht?
Kann ich eigentlich nur zustimmen. Also die Gesellschaft mit ihren, ja, mit ihren Zielen, die sie uns wie mit der Angel vor die Nase hält, denen wir ein Leben lang nachrennen, die, wenn man also diesen Suggestionen folgt, dann hat man keine guten Chancen, glücklich zu werden. Das, glaube ich, muss man so sagen, ja. Also da stecken jetzt Dutzende, hunderte Studien dahinter, die das gezeigt haben. Das genau diese Menschen, die also sich quasi, also um dieses Ego-orientierte durchzudrücken, kommt man ja in so ein Konkurrenzspiel rein. Und damit wird das, was in uns angelegt ist, das Gemeinschaftliche, wird dann ein Stück weit beiseite gedrückt. Und das ist offenkundig, wenn wir also das Wohlbefinden als Kriterium nehmen, für ein gelungenes Menschsein ist das offenbar dann nicht sachdienlich, wenn wir also uns von dem Rest abschotten, um als Ego eine besondere Menge an was auch immer irgendwelchen Gütern anzuhäufen.
Ist das, vielleicht ist es jetzt ein bisschen Spekulation oder zu weit gegriffen, aber ist das, was Sie da beschreiben, in dieser Gesellschaft auch ein Herrschaftsinstrument, dass man sagt, wir bringen mal die Leute dazu, dem Geld hinterherzulaufen, unglücklich zu sein, anstatt einen Sinn in ihrem Leben zu finden und Gemeinschaft zu finden?
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist jetzt, geht ein bisschen in die Spekulation rein, aber das halte ich für denkbar, dass wir so eine kleine, selbsternannte Elite haben, die sich mit diesem Spiel wohler fühlt als mit einem anderen Spiel, weil diese Elite, die selbsternannte, die stellt sich ein anderes Leben vor als wir, als die breite Masse, sage ich mal. Und was die sich vorstellen, ich will da nicht zu sehr in die Spekulation gehen, aber das passt nicht zusammen mit dem, was die Völker dieser Welt wollen. Die wollen Frieden, die wollen in ihren Regionen, wo sie leben, ein anständiges, schönes Leben führen. Und die selbsternannten Eliten, das merken wir ja gerade wieder, die wollen irgendwelche geopolitischen Spielchen machen. Ja, die brechen Krisen und Kriege vom Zaun, wollen irgendwelche Produkte loswerden, Pharmaindustrie und was weiß ich, diese Kommunikationsriesen, die unterwegs sind und uns mit Strahlung beglücken, Strahlung 5G, 6G oder was auch immer. Ja, die werden nie zufrieden sein, auch nicht, wenn es 7 und 8G gibt, ja, weil das sind einfach Gelddruckmaschinen. Ah, da haben wir noch das Zinssystem im Hintergrund, aber also um auf das alles einzugehen, das würde sicher etwas mehr Zeit erfordern. Aber das, was Sie da sich vorstellen können, da würde ich durchaus Ja zu sagen.
Wir erleben ja in den letzten Jahren, also so erlebe ich es jedenfalls, dass sehr viel Politik mit Angst gemacht wird. Angst vor dem Virus, Angst vor dem Krieg. Was macht diese Angst mit den Menschen, wenn Sie es von Ihrem Forschungsblick mal beschreiben wollen?
Ja, die Angst führt dazu, dass Menschen nicht mehr klar denken. Dass sie, ja, früher sagt man, da macht sich einer vor Angst in die Hosen. Also ein hohes Angstlevel trägt dazu bei, dass Menschen, ja, ich mache mal so eine Kurzfassung, weil wir nicht viel Zeit uns hier nehmen können, lassen sich dann als Sklaven missbrauchen, sage ich mal. Weil sie dann in ihrer Angst das mitmachen, was angesagt ist, ja, in diesen Szenarien, die da über die Bildschirme flattern. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir seit einigen Jahren mit zunehmender Tendenz von solchen angstbesetzten Geschichten, also Drohungen in vielen Fällen, unter Beschuss genommen werden. Ja, nicht als Lösung, danach haben Sie es gar nicht gefragt, aber als Lösung kann ich nur jedem empfehlen, diese Kanäle, die das rund um die Uhr machen, abschalten. Das verringert die Angst, stärkt den Mut und stärkt vor allen Dingen das unbetreute Denken, das eigenständige Denken auf Grundlage des Menschenverstandes. Und das brauchen wir, wenn wir eine Zukunft haben wollen.
Dieses zum Beispiel die Kanäle abschalten ist eine individuelle Lösung, das kann ich natürlich tun. Gleichzeitig lebe ich irgendwo in Machtverhältnissen und in einer Gesellschaft. Wie können denn Menschen, vielleicht auch Menschengruppen, sagen, sie schaffen für sich eine andere Atmosphäre, sie schaffen für sich andere, vielleicht auch gemeinschaftliche Ziele, aber eben unter den Bedingungen, unter denen wir nun mal leben müssen?
Ja, wir können in dem bestehenden System, in das wir hineingeboren worden sind, können wir natürlich die Freiheitsgrade, die es gibt, nutzen, um genau das aufzubauen. Und da gibt es sehr viel. Es gibt regionale Kommunikationsnetze. Es gibt diese Bürgerjournalismus, der auf zensurfreien Plattformen eine Heimstatt findet seit einem halben Jahr, wo ich auch aktiv bin. Apareto, diese Plattform. Neue Spielregeln können wir uns schaffen in der Regionalgesellschaft. Ja, ich sage immer, wenn wir Kommunikationsnetze schaffen, die regionaler Art sind, wo wir also die Server und die Kommunikationswege in unserer Hand haben, wenn wir die Server selber mit Strom versorgen, den wir auch selber produzieren, ja, die uns keiner abschalten kann. Wenn wir bestimmen können, ob da jemand reinguckt oder nicht in unserer Kommunikation, dann sind wir auf einem guten Wege. Und das passiert an vielen Orten der Welt, wird das ausprobiert, und Menschen sind unglaublich findig. Wenn sie, je stärker sie unter Druck gesetzt werden, werden sie immer findiger. Ja, das können wir uns noch als Ossis erinnern. Ja, die Optionen, wie man in den Westen abhauen kann, ja, die waren sowas von kreativ, ja, von umgebauten Fallschirmen und so weiter. Also je restriktiver ein System wird, desto mehr wird auch die Kreativität von Menschen freigesetzt. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wir einen Weg finden werden für unsere Regionalgesellschaft.
Letzte Frage. Ich stand bei dem am Ende schon hinter der Bühne, aber ich glaube, Sie waren es, der gesagt hat, Sie fühlen sich so ein bisschen an 89 aktuell erinnert. Ja. Warum?
Ja, weil die Lektion, die wir 89 lernen durften, die Menschen hier im Osten, war ja, dass es möglich ist, ein System, was am Ende seiner Kreativität oder Ethik oder was seine Möglichkeiten ausgeschöpft hat, ja? Denen fiel nichts mehr ein, 89, den DDR-Oberen. Ja, der Honecker und dann noch der Krenz vor 4 Wochen, ja, die ich beide zum Rücktritt aufgefordert habe, schriftlich. Die haben demonstriert, das ist ein Abschnitt in der Entwicklung von Ländern oder Gesellschaftssystemen geben kann, der ein Ende markiert. Und ich denke, heute sind wir in einer ähnlichen Situation. Ja, die, ja, wenn wir einfach die Medien einschalten, was ich nicht mehr tue, aber ich kann mir gut vorstellen, was dort jeden Abend flimmert. Also die Öffentlich-Rechtlichen meine ich natürlich. Dann kriegen wir ein buntes Spektrum von furchtbaren Dingen, die überall passieren. Man kriegt einen Blumenstrauß oder eine Gießkanne von Angstgülle übergekippt, was jetzt alles ansteht und was jetzt gemacht werden muss, damit irgendetwas passiert, was sich bestimmte Menschen ausdenken. Ich bin auch überzeugt, dass da ja also auch viel Power dahinter steckt, was also Propaganda angeht. Es gab ja den Neffen von Sigmund Freud namens Edward Bernay, der ein Buch geschrieben hat über Propaganda. Ich habe den Eindruck, dass das, was da hier über unsere Kanäle auf uns einströmen soll, dass das von diesem Buch inspiriert ist. Ich habe das leider erst, ich bin Psychologe, aber ich habe das erst vor 5 Jahren gelesen. Aber da ist mir ganz schummerig geworden, wo ich gemerkt habe, das ist genau das, was ich hier erlebe täglich. Ja, Leute unter Angst setzen, Dinge 1000-mal wiederholen, dann glauben sie es schon. Ja, und das alles für eine Elite, die Fachleute bezahlt und die Medien bezahlt. Das selbsternannte Elite. Keine natürliche oder ethisch wünschbare Elite. Ja, das sind Dinge, die ich nicht gut finde. Aber das ist nicht mein Feld. Mein Feld sind die positiven Dinge, die wir in die Welt setzen und mit denen wir, wie heute hier in Bautzen, die Welt schaffen werden, die wir haben wollen.